Also, wenn wir mal so über Monopole nachdenken oder über so gigantische Unternehmensmacht, dann haben wir ja meistens sofort so physische Bilder im Kopf, oder?
Ja, absolut. So Ziegelsteine, Stahl, riesige Fabriken.
Genau, so endlose Ölpipelines, Frachtschiffe oder halt diese gigantischen Lagerhallen von den ganzen E-Commerce-Riesen.
Das ist halt dieses klassische Modell der industriellen Dominanz, das unsere Wirtschaft ja seit über einem Jahrhundert prägt. Man gießt Kapital in Beton, um Markteintrittsbarrieren zu schaffen.
Richtig, es gibt da eine greifbare Grenze, eine echte physische Mauer, die den Wettbewerb abhält. Schön, dass du heute wieder bei unserer Analyse dabei bist, denn wir nehmen uns heute ein Unternehmen vor, bei dem das komplett anders ist.
Ein absolutes Schwergewicht, ja.
Genau, das absolute Schwergewicht der Online-Reisebranche, Booking Holdings. Und das ist perfekt für dich, wenn du verstehen willst, wie digitale Monopole in der echten Welt funktionieren.
Und auch, wo ihre Achillesfersen liegen. Das ist nämlich extrem spannend.
Darauf kommen wir gleich. Denn Booking hat ja nichts von diesen physischen Dingen, keine eigenen Hotels, kaum physische Immobilien.
Sie müssen keine Betten machen, keine Dächer reparieren, nichts.
Ja, und trotzdem generieren die Milliardengewinne hinter so einer unsichtbaren digitalen Festungsmauer. Und an der prallt die Konkurrenz fast ausnahmslos ab.
Es ist wirklich eines der profitabelsten Plattformgeschäftsmodelle der Welt.
Und wir dürfen das Thema künstliche Intelligenz nicht vergessen. Das könnte nämlich dieses ganze Kartenhaus ernsthaft ins Wanken bringen.
Oh ja, das wird heftig. Also, lass uns direkt in diese Maschine reinschauen. Wie baut man denn ein Monopol ohne eigene Betten?
Der Schlüssel dazu ist das Konzept der zweiseitigen Plattformen. Und das gepaart mit extremen Netzwerkeffekten. Booking ist ja im Kern extrem kapitalarm, also Asset Light.
Quasi nur der Vermittler.
Exakt. Ein hochgradig effizienter Vermittler zwischen dem Angebot, also den ganzen Hotels und Unterkünften, und der Nachfrage, sprich uns Reisenden. Okay, und dieser Burggraben, von dem alle reden, wie genau funktioniert der da?
Die Stärke liegt in einer Dynamik, die sich selbst verstärkt. Also je mehr Nutzer auf der Plattform suchen, desto mehr Hotels sind quasi gezwungen, sich dort listen zu lassen.
Weil sie sonst einfach keine Gäste kriegen.
Richtig. Und je vollständiger das Angebot an Hotels auf Booking ist, desto attraktiver wird die Plattform wiederum für neue Nutzer. Das ist ein klassischer Netzwerkeffekt.
Okay, also wenn ich das aus unseren Quellen richtig herauslese, bauen die im Grunde nicht den Markt, sondern das einzige funktionierende Navigationssystem der Stadt.
Das ist ein toller Vergleich, ja.
Weißt du, also wenn du als Hotelier nicht in diesem Navi stehst, dann existierst du für die Autos schlichtweg nicht. Du musst diese Provision zahlen, um auf der digitalen Landkarte überhaupt stattzufinden.
Genauso ist es. Der Hotelier hat da oft gar keine realistische Alternative. Wenn so ein unabhängiges Hotel, sagen wir mal, 40 oder 50% seiner Auslastung über Booking generiert,
dann ist man ausgeliefert.
absolut. Ein Verzicht auf die Plattform bedeutet faktisch den Ruin. Und zu diesem Netzwerkeffekt kommt dann noch ein extremer Skaleneffekt.
Die Fixkosten, oder?
Ja, Booking hat natürlich gewaltige Fixkosten für die Softwareentwicklung, die ganze Serverinfrastruktur und vor allem für globales Marketing.
Aber die verteilen das ja auf Millionen von Buchungen.
Richtig. Weil sie dieses gigantische weltweite Volumen haben, sinken die Kosten pro einzelner Transaktion auf ein Niveau, das ein kleinerer Konkurrent einfach niemals erreichen kann.
Die würden von den Stückkosten schlichtweg erdrückt werden.
Ein Startup, das heute so eine Plattform bauen will, hat da kaum eine Chance. Ja.
Das manifestiert sich ja auch extrem deutlich in den Zahlen, die wir hier vorliegen haben. Das ultimative Maß für so einen Burggraben ist ja der ROIC, also der Return on Invested Capital.
Die wichtigste Kennzahl in dem Bereich.
Und unsere Daten für das Jahr 2025 weisen für Booking einen ROIC von sagenhaften 55,43% aus.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, um das mal kurz greifbar zu machen, für jeden Dollar, den das Unternehmen in sein operatives Geschäft investiert, generieren die über 55 Cent echten Gewinn.
In einer normalen Wirtschaftswelt würden solche extremen Margen ja sofort Nachahmer anlocken.
Genau, die würden den Preis unterbieten und die Rendite nach unten drücken. Das Booking, das aber über Jahre so verteidigt, zeigt ja, wie tief dieser Burggraben wirklich ist.
Solche Kapitalrenditen über so einen langen Zeitraum sind die mathematische Bestätigung für das, was wir Analysten als Narrow Moat bezeichnen. Das eingesetzte Kapital wird hochgradig effizient verzinst.
Weil sie eben nicht in neue Hotelbetten oder Gebäude investieren müssen.
Exakt. Jeder zusätzliche Dollarumsatz fließt fast ungebremst in den freien Cashflow.
Das klingt jetzt erstmal nach einem völlig unangreifbaren Perpetuum mobile. Aber, und da komme ich jetzt mal kritisch rein, wenn ich mir die Dynamik auf der Nutzerseite anschaue, drängt sich mir da ein Verdacht auf.
Jetzt kommt der Riss in der Festungsmauer.
Ja, weil die Hotels sind zwar in diesem Navi gefangen, wie wir gesagt haben, aber wir Reisende sind doch absolut untreu.
Komplett loyalitätslos, ja.
Weißt du, wenn ich einen Urlaub plane, dann habe ich Booking offen, Expedia in einem anderen Tab und noch die direkte Hotel-Website. Es gibt für mich als Nutzer faktisch gar keine Wechselkosten.
Null. Ein einziger Klick und du bist bei der Konkurrenz.
Wenn das so ist, dann muss Booking mich als Kunden doch für jede einzelne Reise immer wieder aufs Neue einkaufen, oder?
Und genau das ist die strukturelle Achillesferse des gesamten Konstrukts. Um diesen drohenden Verlust der Nutzer abzufangen, muss Booking massiv in Kundenakquise investieren.
Und da kommt der große Torwächter des Internets ins Spiel.
Google. Hier sitzt der eigentliche Flaschenhals. Wenn ein Nutzer, sagen wir mal, Boutique Hotel Rom in die Suchleiste eingibt, versteigert Google diese obersten Plätze an den Höchstbietenden.
Und da liefern sich Booking und Expedia dann diese ruinösen Bietergefechte.
Seit Jahren, ja.
Im Grunde erhebt Google da also eine Art Wegelagerersteuer auf jeden neuen Kunden. Booking teilt seine hart erkämpfte Marge faktisch mit der Suchmaschine, nur um das eigene Inventar überhaupt präsentieren zu dürfen.
Google diktiert indirekt die Akquisekosten von Booking mit. Die sogenannten CAC, Customer Acquisition Costs.
Und an diesem Punkt wird es wirklich interessant. Denn da kommt jetzt die aktuelle Entwicklung rund um generative KI ins Spiel, die wir in den Berichten sehen.
Das ist für Booking wirklich eine absolute Überlebensfrage.
Warum genau?
Weil generative künstliche Intelligenz droht, den gesamten Einstiegspunkt der Reiseplanung zu verschieben. Bisher gehen die Leute auf Google, tippen was ein und klicken auf blaue Links.
Genau, und landen dann auf der Booking-Website.
Richtig, aber in einer KI-gesteuerten Welt formuliert der Nutzer künftig nur noch einen Prompt. Also sowas wie, plane mir einen Wochenendtrip nach Rom, such mir ein Hotel im Zentrum und buch mir einen Tisch in der Trattoria.
Oh wow. Das heißt, der KI-Assistent übernimmt die komplette Recherche?
Komplett im Hintergrund, ja. Der visuelle Layer, also die Webseite oder die App von Booking, wird von der KI komplett übersprungen.
Heißt das, wenn ChatGPT oder wer auch immer mir künftig den perfekten Trip zusammenstellt, verliert Booking seine wichtigste Waffe? Also die direkte Beziehung zu mir als Kunden?
Ganz genau. Das ist die riesige Gefahr. Sie könnten von der dominanten Plattform zu einer reinen, unsichtbaren Hintergrunddatenbank degradiert werden.
Die liefern dann nur noch ihr Inventar via API, also über eine Schnittstelle an die KI.
Und wer auch immer diese KI kontrolliert, streicht am Ende die Vermittlungsprovision ein. Booking wäre dann nur noch Passagier in ihrem eigenen Markt.
Krass. Und ein Verlust von dieser Kundenschnittstelle bedeutet doch bestimmt auch einen massiven Verlust an Preissetzungsmacht, oder?
Absolut. Wenn Booking nur noch einer von vielen API-Lieferanten für so eine allwissende KI ist, konkurrieren die plötzlich nur noch über den allergünstigsten Preis für das Hotelzimmer.
Dann würden die Gewinnmargen ja völlig kollabieren.
Das Management unter CEO Glenn Vogel hat diese Bedrohung längst erkannt. Die wissen, die dürfen nicht darauf warten, bis die Suchmaschine oder die KI sie einfach unsichtbar macht.
Okay, und was ist der Gegenangriff? Weil mathematisch bleibt denen ja gar nichts anderes übrig, als diesen initialen Suchmoment bei Google oder der KI komplett zu umgehen.
Richtig. Und ihre strategische Antwort darauf nennt sich der Connected Trip. Dieser Begriff taucht in den Dokumenten ständig auf.
Ah, okay. Also im Grunde versuchen die, mich vom bloßen Hotelbucher zum Kompletturlauber zu machen. Also Flug, Mietwagen, Attraktionen, alles in deren App.
Genau das. Aber der strategische Clou dahinter ist gar nicht mal primär der höhere Umsatz pro Reise.
Sondern?
Es geht darum, eine Verhaltensänderung zu erzwingen. Sie wollen Google ausschalten.
Verstehe. Also wenn ich lerne, dass ich in der Booking-App sowieso meinen Flug verwalte, mein Hotel aufschließe und das Taxi bezahle, dann öffne ich beim nächsten Mal gleich die App.
Exakt. Du gehst gar nicht mehr den Umweg über eine Suchmaschine. Der Connected Trip baut Gewohnheiten auf. Das wird dann noch flankiert von diesen Rabatten durch das Genius-Treue-Programm.
Clever. Und jeder Nutzer, der direkt die App öffnet, generiert direkten Traffic, der Booking dann 0 Cent an Akquisekosten bei Google kostet.
Das ist der heilige Gral.
Aber warte mal. Um das technisch sauber hinzubekommen, können die ja nicht einfach nur ein paar Links zu verschiedenen Partnern zusammenwürfeln. Wenn ich Flug und Hotel bündeln will, muss das ja alles aus einem Guss bezahlt werden.
Und hier taucht in den Finanzberichten ein Hebel auf, den viele komplett unterschätzen. Der Wechsel vom reinen Vermittler zum sogenannten Merchant-Modell.
Das ist die eigene Zahlungsabwicklung, oder?
Richtig. Dieser Wandel ist fundamental. Historisch war Booking ja fast ausschließlich eine Agency.
Das heißt, die haben das Zimmer nur vermittelt, aber ich habe meine Kreditkarte erst im Hotel an der Rezeption durchgezogen.
Genau, und Booking musste danach dann mühsam die Provision vom Hotelier eintreiben. In diesem alten Agency-Modell hat Booking nie das Geld des Kunden berührt.
Aber jetzt, beim neuen Merchant-Modell, zieht Booking die Zahlung direkt beim Checkout auf der Plattform ein.
Sie sind jetzt der Merchant of Record, also der offiziell eingetragene Händler.
Das ist heftig. Die Zahlen dazu aus dem ersten Quartal 2026 zeigen ja auch, wie aggressiv die das vorantreiben. Laut unseren Quellen betrugen diese Merchant-Buchungen da bereits rund 72% der gesamten Bruttobuchungen.
Ein Wachstum von 24% im Jahresvergleich.
Wahnsinn. Und wenn Booking die Zahlungsmacht hat, dann kontrollieren die ja auch den Checkout-Warenkorb. Sie können mir zum Hotelzimmer mit einem Klick den Mietwagen dazu buchen und beides sofort abbuchen.
Richtig. Wenn das Hotel selbst abkassieren würde, könnte Booking dir ja schlecht den Flug auf die Hotelrechnung setzen. Das würde gar nicht funktionieren.
Also, was bedeutet das alles für uns Kunden? Booking baut im Grunde Mauern um uns. Je mehr Komponenten meines Urlaubs in deren App liegen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich für den nächsten Trip wieder bei Google anfange.
Die Zahlungsabwicklung ist wirklich der Kit, der diesen Connected Trip zusammenhält. Und das ist massiv. Es gibt noch einen enormen finanziellen Nebeneffekt.
Lass hören.
Den sogenannten Float.
Ah.
Da Booking das Geld des Kunden sofort einzieht, das Hotel aber oft erst Wochen oder sogar Monate später bezahlt, hält Booking plötzlich Milliarden an Kundengeldern auf den eigenen Konten.
Warte, das heißt, in Zeiten hoher Zinsen generiert dieses kostenlose Fremdkapital signifikante Zinserträge für die, noch bevor ich überhaupt meinen Koffer gepackt habe.
Ganz genau, ein gigantischer Cash-Vorteil.
Ich sehe hier in unseren Quellen auch, dass die Gross Bookings, also das vermittelte Bruttovolumen, im ersten Quartal 2026 um 15% gestiegen sind. Aber die reinen Übernachtungen nur um 6%.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja.
Das bedeutet doch mathematisch zwingend, dass Sie pro gebuchter Reise erheblich mehr Zusatzleistungen mitverkaufen, oder?
Die Diskrepanz zwischen Übernachtungswachstum und Volumenwachstum ist der harte statistische Beleg dafür, dass der Connected Trip funktioniert. Die Nutzer buchen teurere, komplexere Pakete.
Also geht der Plan scheinbar auf. Aber wenn diese Maschine nun, geschützt durch dieses Ökosystem, so enorm viel Cash abwirft, dann stellt sich für dich als Investor ja unweigerlich die Frage, was macht das Management mit all diesem Geld?
Willkommen beim Lieblingsthema der Wall Street.
Aktienrückkäufe.
Aktienrückkäufe, genau. Booking nutzt diese Cash-Maschine für wirklich gigantische Rückkaufprogramme. Seit 2016 haben sie die Anzahl der ausstehenden Aktien um unfassbare 34,4% reduziert.
Allein im ersten Quartal 2026 wurden laut Unterlagen eigene Aktien für 3,6 Milliarden Dollar zurückgekauft und einfach vernichtet.
Durch das Einziehen dieser Aktien verteilt sich der Gewinn des Unternehmens natürlich auf immer weniger Anteilsscheine.
Selbst wenn die operativ gar nicht wachsen würden, würde der Gewinn pro Aktie steigen.
Exakt. Der freie Cashflow pro Aktie hat sich dadurch von 3 US-Dollar im Jahr 2016 auf 11,20 US-Dollar im Jahr 2025 fast vervierfacht.
Das ist krass. Aber lass uns da mal kritisch hinterfragen. Rückkäufe klingen ja toll, aber Booking notiert aktuell bei einem KGV, also Kursgewinnverhältnis, von etwa 32. 2018 lagen die mal bei 18.
Das ist eine sehr berechtigte Kritik.
Oder verbrennen die bei diesen hohen Kursen nicht vielleicht einfach Investorengeld, wenn sie jetzt massiv eigene Aktien kaufen? Die kaufen doch quasi auf dem Hoch.
Der Preis bestimmt natürlich am Ende die Rendite des Rückkaufs. Und ein KGV von 32 ist ambitioniert, keine Frage. Aber um zu beurteilen, ob hier Geld verbrannt wird, nutzen Analysten ja diese Discounted Cashflow-Modelle, also DCF.
Wo man die zukünftigen Cashflows auf heute abzinst.
Genau. Und die Analyse aus unseren Quellen kommt da auf einen fairen Wert der Aktie von 173,48 US-Dollar. Der Kurs lag aber zum Zeitpunkt der Analyse bei 182,80 US-Dollar.
Das heißt, die Aktie handelt mit einem leichten Aufschlag auf ihren inneren Wert.
Ja, die Differenz liegt bei etwa 5%, weshalb die Quellen das Unternehmen als fair bewertet einstufen. Es ist keine spekulative Blase, aber eben auch kein riesiges Schnäppchen.
Solange die dieses zweistellige Wachstum halten können, lässt sich das Premium wohl rechtfertigen. Was aber viele Investoren kürzlich aufhorchen ließ, ist eine andere Sache. Seit 2024 zahlt Booking Dividenden.
Für 2025 sind 1,54 US-Dollar pro Aktie veranschlagt, ja?
Eine Dividende von einem Tech-Wachstumskonzern? Ist das nicht in Wahrheit so eine Art weiße Fahne?
Wie meinst du das?
Naja, wenn so ein Gigant anfängt, Dividenden zu zahlen, heißt das oft einfach, wir wissen intern nicht mehr, wohin mit dem ganzen Geld. Wir können nicht mehr exponentiell wachsen. Ist die steile Wachstumsstory damit vorbei?
Es ist definitiv ein zweischneidiges Schwert. Einerseits hast du recht, es signalisiert, dass diese Phase des Hyperwachstums, wo jeder Dollar zwingend intern reinvestiert werden musste, vorbei ist. Der Markt ist langsam konsolidiert.
Und andererseits?
Andererseits wird es am Kapitalmarkt als massives Reifesignal gewertet. Weißt du, Aktienrückkäufe kann ein Unternehmen in Krisenzeiten einfach lautlos stoppen.
Stimmt, das merkt kaum einer direkt im Geldbeutel.
Aber eine etablierte Dividende zu kürzen, das führt zu einem brutalen Absturz des Aktienkurses. Wenn das Management sich also freiwillig in dieses Korsett einer fixen Ausschüttung zwingt, senden die eine klare Botschaft.
Wir sind uns sicher, dass unser Cashflow dauerhaft planbar ist.
Ganz genau.
Dauerhaft und planbar. Also das ist ein extrem steiles Versprechen, wenn wir uns die größte Narbe in der Geschichte dieses Unternehmens ansehen. Die Reisebranche ist doch alles andere als planbar.
Oh ja, die Zyklik ist das unausweichliche Risiko.
Lass uns auf das Jahr 2020 schauen. Da sehen wir ja, was passiert, wenn externe Schocks dieses Modell treffen.
In einem perfekten Umfeld glänzt das Modell. Aber in Krisen schlägt dieser operative Hebel gnadenlos in die andere Richtung aus. Als die Pandemie den globalen Reiseverkehr gestoppt hat, krachte der ROIC von seinen gewohnten 40-50% auf ruinöse 0,38%.
Und der freie Cashflow drehte einfach mal ins Negative.
Genau.
Weil die Fixkosten für diese riesige Tech-Infrastruktur und die Entwicklergehälter ja weiterlaufen. Aber der Umsatz auf der Plattform bricht über Nacht buchstäblich auf Null ein.
Und es braucht ja nicht mal immer eine Pandemie.
Richtig. Die Berichte zeigen ganz aktuell, dass auch geopolitische Spannungen, wie der Nahostkonflikt im ersten Quartal 2026, sofort zu schwächeren Buchungen und erhöhten Stornierungen führen.
Genau diese Anfälligkeit macht die Bewertung so komplex. Booking ist ein qualitativ herausragendes Unternehmen, aber bei einem KGV von 32 fehlt aktuell die Sicherheitsmarge.
Die man als Investor bei einem so zyklischen Markt eigentlich zwingend braucht, oder?
Unbedingt ja, um sich gegen diese Schocks abzusichern.
Lohnt sich dann ein Einstieg trotz dieser Zyklik überhaupt noch für dich als Investor? Oder ist das aktuell nur was für Leute, die eh schon investiert sind?
Die Zyklik ist für geduldige Investoren eigentlich kein Fehler, sondern ein Feature, das man nutzen kann. Historisch liefert dieser Markt nämlich in erschreckender Regelmäßigkeit verlässliche Rücksetzer.
Vulkanausbrüche, Wirtschaftskrisen, Geopolitik.
Genau. Wer die Aktie auf der Watchlist hat, der nutzt einfach diese Panikmomente, in denen der Markt kurzfristig die langfristige Ertragskraft ignoriert, um günstig einzusteigen.
Okay, fassen wir das mal zusammen. Wir haben heute ein Unternehmen seziert, das moderne digitale Dominanz perfekt verkörpert. Booking Holdings hat ohne eigene Hotels einen extrem profitablen Burggraben gebaut.
Und sie kämpfen hart um unsere Loyalität.
Ja, durch diesen Connected Trip und das eigene Zahlungsmodell wollen sie sich gegen Google und KI absichern. Ein faszinierender Kapitalallokator, der aber der Weltpolitik ausgeliefert bleibt. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, mit uns diese Schichten abzutragen.
Die Analyse zeigt wirklich eindrücklich, wie fragil selbst so starke Burggräben sind, wenn die Technologie sich verschiebt.
Ein ständiger Kampf. Bevor wir für heute schließen, übergebe ich noch einmal an dich für einen letzten, weiterführenden Gedanken, den wir so noch nicht besprochen haben.
Gerne. Also, wir haben jetzt viel darüber diskutiert, wie Booking uns mit dem Connected Trip an die App binden will. Aber denk mal ein paar Jahre weiter. Wenn künstliche Intelligenz wirklich reibungslos funktioniert, wird es dann überhaupt noch Apps im klassischen Sinn geben?
Oh.
Wenn wir unsere Reisen nur noch per Sprachbefehl über unsere AirPods oder smarte Brillen organisieren, verschwindet diese ganze grafische Oberfläche. Da gibt es keine blauen und gelben Buttons mehr, die Markentreue schaffen.
Wahnsinn.
In so einer reinen Audio-KI-Welt gewinnt nicht der mit der schönsten App, sondern der, dessen API im Hintergrund die Daten am schnellsten liefert. Die große Frage ist also, Ist Booking bereit, völlig unsichtbar zu werden, um als Infrastruktur zu überleben?
Wenn die digitale Mauer der App verschwindet, bleibt am Ende vielleicht wirklich nur noch der unsichtbare Marktplatz. Ein faszinierendes und beängstigendes Szenario. Das lassen wir jetzt erst einmal wirken. Bis zur nächsten Recherche.